Guten Abend. Ich habe gestern Abend ein bisschen erzählt von jemandem, der bei uns am Bodenseehof mitarbeitet und der mir sehr am Herzen liegt. Und der hat mich mal gefragt, Heinz, warum, was findest du eigentlich so gut an mir? Und als wir so miteinander über den Bodenseehof liefen, so aus dem Haus heraus, muss ich ihm sagen, was ich so gut an dir finde, ist, dass ich merke an dir, du bist so abhängig von Jesus. Und dann schaut er mich an und sagt, die anderen haben alle gesagt, die finden es so gut an mir, dass ich meine Arbeit so gut mache. Und das fand ich interessant. Das war so wichtig für ihn gewesen, dass ihn einmal einfach mal jemand sagt, das ist das Wichtigste. Und wir definieren uns ja alle in unserem Leben, wahrscheinlich nicht alle, aber die meisten unter uns, ohne es überhaupt manchmal zugeben zu wollen, über die Arbeit, über das, was wir erreichen können im Leben, haben wir gestern Abend so ein bisschen angestriffen, dieses Thema. Und das ist ja dann manchmal auch der Sinn unseres Lebens. Wer wir sind, woher wir sind, was wir alles so können, was wir alles so im Leben umsetzen können, das scheint dann so der Sinn unseres Lebens zu sein. Ich finde es interessant, so wie das hier beschrieben ist, mein Leben soll nicht umsonst sein. Und doch, viele Leute fühlen sich dann plötzlich, dass ihr Leben umsonst war. Das, was ich getan habe, war umsonst gewesen. Hat sich nichts verändert in dieser Welt, nicht in meinem Umfeld, gar nichts. Selbst der Tod war umsonst gewesen. Was soll's? Warum haben Menschen sowas überhaupt gemacht? Es kann sich doch nicht alles in Gleichgültigkeit verlieren. Plötzlich ist alles gleichgültig. Es ist alles gleichgültig. Das, was wir irgendwann mal ein Wert war im Leben, das ist plötzlich gleichgültig. Das ist genauso viel gültig, genauso viel wert wie alles andere in dieser Welt. Das kann doch nicht sein, dass sich alles einfach in nichts auflöst. Ob ich lebe, wie ich lebe, wozu ich lebe? Interessante Frage. Und es ist eine interessante Frage, sich das überhaupt mal zu stellen, ihr Lieben. Ob ich überhaupt lebe? Und wenn ich das bejahe, wozu lebe ich eigentlich? Und wie lebe ich eigentlich? Macht das alles Sinn? Macht es tatsächlich Sinn? Oder kommt halt dann irgendwann mal so dieser Gedanke, naja, lass fahren dahin, ist doch eh alles wurscht. Das werden wir schon irgendwie auf die Reihe bekommen und hinter uns bekommen, das bisschen Leben, das wir hier leben. Und dazu sind wir nicht gemacht, aber das ist interessant, dass die Bibel schon darüber spricht. Und es fiel mir so auf in dem Leben von dem jungen Mann, von dem Waldemar, der bei uns mitarbeitet, der mir diese Frage stellte. Und dass ich auch oft dazu tendiere, ich finde es so klasse, was du alles machst, aber um das geht's überhaupt nicht. Das macht nicht den Sinn meines Lebens aus. Es ist alles so klasse, was ich alles mache. Gibt es da noch irgendeinen anderen Wert in meinem Leben? Was ist eigentlich, wenn ich gar nichts mehr machen kann? Vor kurzem war ich in einer Gemeinde gewesen in Oberbayern und da habe ich im Kirchengemeinderat gesprochen und da saß eine Frau im Rollstuhl, das war eine begabte Lehrerin, kam aus Schottland und hat dann in Deutschland unterrichtet und hat während einem Vortrag einen Schlaganfall bekommen. Und während es eben dieser Schlaganfall, dann ist er hinter dem Rednerpult runtergerutscht und jetzt sitzt er seit 6 Jahren im Rollstuhl. Und an den Abend, das war ganz interessant gewesen, das ist, passt eigentlich so auch, was die Naomi sagte, wir tun manchmal Sachen und sagen Sachen, wir denken da gar nicht drüber nach und es ist klasse oft, dass man gar nicht drüber nachdenken, manchmal sollte man ein bisschen drüber nachdenken, hat auch einen Vorteil, ne? Aber bei den Dingen, die Gott tun will in unserem Leben, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Der tut's einfach und beschenkt das Leben von anderen Menschen. Und ich saß dann im Kirchengemeinderat und dann ging's drum, was wir eigentlich wert sind, wer alles, was er bringen kann. Bin ich das wert, dass ich meinen Herrn Doktor sowieso vorne stehen habe? Und ich will auch so angeredet werden, weil das habe ich mir echt erarbeitet. Das habe ich mir erstudiert. Und ich will auch dann auch so angeredet werden. Und bin ich das dann auch? Und da saß der ganze Kirchengemeinderat dort und dann habe ich die Leute so angeschaut und dann sprach man ein bisschen, das Thema haben wir ein bisschen angesprochen und dann schaute ich die Frau an und sagte ihr, schauen Sie, Sie sitzen im Rollstuhl und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber Sie sitzen im Rollstuhl und fühlen sich wie ein Mensch, der nichts mehr erbringen kann in dieser Welt. Die Frau kann sich nicht selber waschen. Die kann sich nicht bewegen. Und jetzt sitzen sie da in einem Rollstuhl. Und ich kann ihnen eines sagen, dass Jesus Christus durch sie Ströme lebendigen Wassers fließen lässt und das Leben von anderen Menschen segnet in einer Art und Weise, wie sie sich es gar nicht vorstellen können. Weil die Frau mit Jesus Christus lebt. Und an dem Abend dann kam die Gastgeberin, bei denen ich und ein Freund von mir geschlafen habe, auf mich zu und sagte, das war das erste Mal seit 6 Jahren, dass ein offizieller kirchlicher Mann, bin ich gar nicht, ne? Aber anyways, macht ja nichts. Vielleicht werde ich ja, vielleicht hast du Prophetie und ich werde irgendwann so bezahlt. Aber, dass ein offizieller kirchlicher Mann die Frau jemals darauf angesprochen hat und ihr Mut gemacht hat, das habe ich ja nicht gewusst. Weiß ich ja nicht, bilde ich mir auch nichts drauf ein. Aber an dem Abend hat die Frau Hoffnung geschöpft für ihr Leben. Weil sie sich nämlich genauso vorkam. Ich sitze hier in dem Rollstuhl und ich kann nichts mehr machen. Ich bin wertlos. Was soll das alles noch? Wozu lebe ich eigentlich noch? Warum lebe ich eigentlich noch? Da könnte ich ja auch schon weg sein. Die starren mich eh nur alle an. Was soll das Leben? Und an dem Abend hat der Herr Jesus in einer Art und Weise, wie nur er das kann, in das Leben von der Frau reingesprochen und sagte, das ist mir so viel wert. Das ist mir so viel wert, dass ich in dir leben darf, durch meinen Heiligen Geist und durch dich leben darf, in der Kraft meines Heiligen Geistes, in einer Art und Weise, wie wir Menschen uns das nicht vorstellen können. Und es ist so ein Geheimnis, ihr Lieben. So unglaubliches Geheimnis. Und ich sagte es auch meine Frau heute nach der Bibelstunde, als wir Runde fuhren, das ist eigentlich über das, was ich heute Nachmittag sprach, um das geht's eigentlich in unserem Leben. Um das geht's in jedem Leben, egal wo ich herkomme, aus was für einer Kultur, aus was für einer Religion. Ob unser Leben was zählt und ob es in der Hand ist des lebendigen Gottes und ob der lebendige Gott was aus diesem Leben machen kann. Nicht, ob wir versuchen, was da draus zu machen und uns abstrampeln, sondern dass er es in seiner Hand halten kann und aus dem Leben was machen kann, wo er den besten Plan dazu hat. Der Hiob, das ist ein altes Buch in der Bibel, schreibt mir einen Vers und der hat mich getroffen und er beschreibt diese Verse und das Leben von uns Menschen. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt gleich einem Schatten, flieht er und hat keinen Bestand. Man könnte es auch übersetzen mit, er ist mit Unruhe gesättigt. Er ist voller Unruhe, der Mensch. Und das ist so eine Bestandsaufnahme des Lebens von Menschen. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Hin und her getrieben. Was ist jetzt gewesen? Was ist jetzt wirklich die Erfüllung gewesen? Jetzt stellt euch vor, dieser junge Mann, der in Amerika jetzt eingesperrt wird, weil er versucht hat, das Flugzeug in die Luft zu jagen. Jetzt sitzt er im Gefängnis und denkt, ich wollte doch für meine Religion, für meinen Gott, wollte ich doch sterben. Der hat nichts anderes im Kopf, als ich will für meinen Gott sterben. Das ist die Erfüllung meines Lebens. Und am besten noch so viel andere wie möglich mit den Tod reißen. Von den Ungläubigen. Das ist noch eine größere Erfüllung. Umhergetrieben. Der wird in seine Gefängniszelle, ist er umhergetrieben wie eine Raubkatze, weil er das nicht tun konnte, was er meinte, dass seine Bestimmung war, für seinen Gott zu sterben. Glauben wir, dass das die Bestimmung des Menschen ist? Glauben wir das wirklich? Als ich in Altötting war und an dieser großen Kirche war, die für Pilger ist, ich habe das gar nicht gewusst, dass Altötting die zweitheiligste Stadt ist oder wichtigste Stadt für Pilgerreisen in der römisch-katholischen Welt, wusste ich gar nicht. Und dann ging ich an die Kirche ran und ich sah eine Frau auf Knien um die Kirche herumkriechen, mit einem Kreuz auf den Rücken. Und ich habe mir das dann erklären lassen, was da geschieht. Und was da geschieht ist, dass die Frau denkt, weil ihr das gesagt wurde, wenn ich da herumkrieche auf meinen Knien so und so oft und das Kreuz auf dem Rücken habe und auch noch ein paar Gebete spreche, so kann ich irgendwie Versöhnung finden mit Gott. Unruhe. Unruhe. Weil was ist mit dem Menschen, der das nicht kann? Und es sind alles solche Bilder, ihr Lieben. Wenn wir in die ganze Welt hineinschauen, es sind zwei kleine Flashlights aus der religiösen Welt. Aber wenn wir in diese Welt hineinschauen, ist sie voller Unruhe. Hin und her getrieben. Mein Wert, was macht das alles noch für einen Sinn? Wir müssen uns schon andere Namen geben, auch in den Familien. Da bin ich eben nicht mehr die Hausfrau, da bin ich dann die Familienfrau. Das klingt irgendwie erfolgreicher. Es ist genauso frustrierend, genauso ermüdend, genauso undankbar, aber es klingt irgendwie besser. Und es klingt auch nicht so herabwürdigend. Obwohl ich mich so fühle, herabgewürdigt, aber es klingt besser. Und da könnten wir jetzt die Liste weitermachen. Und das Interessante ist, dass die Bibel darüber spricht, das sagt, so ist der Mensch unruhig, hin und her getrieben. Und er weiß irgendwie, er lebt nur eine kurze Zeit und in diese kurze Zeit versucht er so viel wie möglich hineinzupacken. Wenn man in der westlichen Welt lebt, wenn man in einer anderen Welt lebt, wie der buddhistischen Welt oder wie ich gestern Abend sagte, auch hinduistischen Welt oder, das sind Menschen, die denken, die sagen halt, naja, wir werden eh wieder geboren, da müssen wir jetzt nicht so alles reinpacken in diese Welt. Also je nachdem auch, auf welchen Gedankengut, dass ich komme. Aber wenn ich nur diese eine Welt habe, ihr Lieben, dann muss ich alles reinpacken. Deswegen werden Menschen auch gierig, weil sie nur diese eine Welt haben. Deswegen wird sich das auch nicht verändern mit unserer ganzen Wirtschaftsmiserie und mit unseren Bonuszahlungen auf den Banken. Das verändert sich überhaupt nicht, weil die Gier, das Herz verändert sich nicht. Es ist das Problem. Das Herz von Menschen, die nur eine Welt haben, nur ein Leben. Und da muss ich reinpacken und rausholen, was geht. Und Hauptsache ist, ich zähle. Eigentlich bin ich unzufrieden, eigentlich schäme ich mich sogar für so ein Leben und trotzdem tue ich's, weil ich so unruhig bin, hin und her getrieben. Und ich möchte es erreichen, ich muss was erreichen. Das ist interessant und die Bibel erzählt es. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Ob reich, ob arm, hin und her getrieben. In einem anderen Buch der Bibel, Buch des Prediger, steht, das Buch, das hat ein Mann geschrieben, der war der weiseste Mann der damaligen Zeit, der reichste Mann der damaligen Zeit, klug, hat alles gehabt, was er wollte. Man sagt von ihm, 1000 Frauen hat er gehabt. Riesenpalast. Und es ist nicht bloß irgend so ein Märchen, sondern es war so. Und er schrieb ein Buch dann, das heißt Buch der Prediger, und in dem Buch schaut er ein bisschen so zurück auf sein Leben. König Salomo hieß der Mann. Und er sagt, er hat sich die ganze Welt so angeschaut. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es flutscht irgendwie alles so durch die Finger. Es ist wie wenn ich den Wind festhalten möchte. Wenn ich mir mein eigenes Leben irgendwie aufbauen will. Weil es so unsicher ist, ich kann sie nicht festhalten, dieses bisschen Leben. Es ist tatsächlich wie der Wind. Den möchte ich auffangen und den will ich festhalten, aber das kann ich nicht. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Da redete ich in meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richte dann mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei, was Verrücktheit oder Unsinn ist und Unverstand. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Ich habe versucht, alles zu ergründen, alles zu erforschen. Und dachte, da drin liegt der Sinn meines Lebens, da kann ich meinem Sinn ein bisschen mehr Fundament geben, meinem Leben. Und muss feststellen, auch Haschen nach Wind. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Versuchen wir es eben damit. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Auch mal was Gutes zu tun für mich. So eine kleine, alte Wellness-Kur hat er, lieber König Salomo, so hinter sich gehabt. Ich verwöhne mich mal. Ich tue auch mal was Gutes. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behiede, also nicht, dass ich mich zusammensauf und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter den Himmel. Ich führe große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, soll es auch geben, ne? Pflanzte mir Weinberge, großen Garten. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich habe meine ganzen Träume habe ich ausgelegt. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus die sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Also der König Salomo, der hat auch ein paar Schränke herumgestehen gehabt, da standen also die Nippes drin. Ja, all die kleinen Geschenkchen, die er so bekommen hat, von all over the world. Und dann musste ein paar Sklaven anstellen, die es immer wieder abstauben, weil das Zeug steht eben nur so vor sich rum. Und vielleicht dachte, Mensch, was würde nur sein, wenn ich sterbe? Da brauche ich draußen einen Container, den meine Enkelkinder hinstellen müssen. Die müssen das Zeug alles ausräumen in die Bude. Wie machen wir das bloß? So kam es sich vor. Natürlich hat er keinen Container damals noch gekannt, ne? Aber so kam es sich vor. Was habe ich das alles? Was habe ich das alles? Und ich habe alles gemacht, auch nach meiner Wohllust. Ich habe mir Frauen über Frauen und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, die mein Herz schöpfte, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Sinnlos, sagte er, sinnlos. Was ich alles gemacht habe im Leben, Leute, sinnlos. Das sind all die Dinge, nach denen du strebst heute Abend, würde Salomo sagen. Und er würde auf mich zeigen. Und ich kann dir eine Sache sagen, Heinzi Boy. Sinnlos. Lass dir mal was von einem alten Mann sagen, Junge. Sinnlos. Absolut sinnlos. Und in Zeug rennst du alles hinterher. Und du denkst, das ist das Größte. Und du denkst, Heinzi Boy, mit deinen Händen dir was zu schaffen und all das zu machen und dann darauf zu schauen und sagen, meine Herren, was ich alles fertiggestellt habe, das würde ich zufriedenstellen? Vergiss es. Nicht mal die Weisheit, die du dir ansammelst, stell dich zufrieden. Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn alles ist nichtig. Und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht habe. Das gibt's auch Menschen, die hassen ihre Arbeit. Ja, bei uns, wir haben einen Freund, der kommt immer zu uns zum Bodenseehof und er hat sich immer beschwert und beklagt, oh, jetzt muss ich wieder da in den Großmarkt und wieder arbeiten. Da habe ich ihn mal angeguckt und sagte, Stefan, sag doch einmal in deinem Leben, ich darf wieder arbeiten. Und seitdem, wenn er schwitzt, schaut er mich immer an und sagt, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Nee, ich darf wieder zur Arbeit, Heinz, ich weiß. Aber der Salomo schreibt es und sagt, ich hasste alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Ich habe nichts davon. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr, der das übernimmt. Das ist wie das tiefer gelegte Auto, ihr Lieben. Das ist absolut getuned, die Kiste. Echt stark, der volle Kracher. Und da dreht sich alles und glitzert alles. Ich habe nur nichts davon, nur die Schulden. Und die Versicherungskosten. Nur die Leute am Fußgängerüberweg, die sagen, wow, hey, cooler Typ. Das sind die Einzigen, die was davon haben. Und dann fahre ich irgendwann gegen einen Baum aus der Traum. Komisch, so ist das Leben. Und das würde der Salomo so sagen. Und doch wird er über all die Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Hauptsache, ich bin wer. Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seinem Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich, sagt Gott. Du kannst das Leben nämlich gar nicht genießen, ohne den, der das Leben ist. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zusammen und zusammen zu scharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Das schreibt ein großer Mann, der von sich sagen hätte können, ich bin echt wer. Und er hat es auch lange gedacht, dass er wer wäre. Der hat sich nur über das definiert, was er wusste und was er sich schaffen konnte. Und eben seine Sklaven, die er hat rumtanzen lassen und die Frauen, die er hatte anfahren lassen und all diese Partys, die er feiern konnte und seine weisen Sprüche, die er loslassen konnte in dieser Welt, darüber hat er sich definiert. Letztendlich, sagt der Mann, Haschen nach Wind. Haschen nach Wind. Weil das kann ja nicht alles sein im Leben. Kann ja nicht alles sein im Leben. Wenn ich mich darüber definiere. Das heißt, das etwas erreichen, etwas sein, gut, religiös, aus eigener Kraft etwas schaffen und. Der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelne Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Ich lese es nochmal vor. Keine Angst. Der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Mit anderen Worten, der Lebenssinn liegt darin, dass all das, was in meinem Leben ist, dass es wirklich Sinn macht. Dass es nicht einfach nur so rausgeblasen wurde aus dem Kamin, das Leben verlebt wurde, sondern das, was geschieht, dass es Sinn macht. Darin besteht der Lebenssinn. Das ist die Definition für Lebenssinn. Das ist die Definition für den Sinn meines Lebens, dass dieses Leben wirklich Sinn macht. Über Raum und Zeit hinaus. Und ich dachte mir, wisst ihr, wer den richtigen Gott und ewigen Gott nicht kennt, der muss ständig weiter suchen in dieser Welt, um nach unvollkommenen Antworten zu suchen. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich die Urbestimmung unseres Lebens? Das ist mal gut zu wissen. Da denken wir manchmal gar nicht mehr drüber nach. Deswegen sind wir manchmal so gejagt auch in dieser Welt. Was ist die Urbestimmung? Was ist der Sinn eigentlich meines Lebens? Ursinn. Und da muss man hingehen an die Erschaffung des Lebens. Das ist meistens so, wenn man heute sagt, das Auto oder die Eisenbahn oder. Was war eigentlich der Grund? Was war der Sinn? Warum wurde das erschaffen? Und da muss man ganz weit zurückgeben, eben an den Tag, als es erfunden wurde. Und vom Leben sagt die Bibel, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das ist der Ursprung des Lebens. Dass Gott sagte, ich möchte Menschen schaffen und die sollen uns ähnlich sein, die sollen uns wesensgleich sein, sagt Gott. Das Geschöpf, das ich schaffe, dieser Mensch, der soll den Wesenszügen nach so sein wie ich. Und er soll mit seinem Leben praktisch mein Leben widerspiegeln. Dann macht das Leben Sinn. Das ist der Sinn des Lebens. Das war die Urbestimmung des Lebens, ihr Lieben. Was haben wir draus gemacht aus diesem Leben? Oder haben draus machen lassen aus diesem Leben? Das heißt, das Wesen Gottes zu tragen, so wie die Naomi auch sagt, oder wie es viele andere auch sagen, das Wesen, die Menschenfreundlichkeit, die Güte, Barmherzigkeit, die Liebe, die Reinheit des lebendigen Gottes in mir zu tragen. Nicht ein Träger von schlechten Bakterien zu sein, nicht ein Träger von Tod zu sein, ein Träger von Hass, ein Träger von Zorn, ein Träger von Bitterkeit, die andere Menschen noch mit den Tod reißt. Nicht ein Träger von Gleichgültigkeit zu sein, das andere Menschen halt einfach dort liegen lässt. Sondern ein Träger von der Gegenwart Gottes zu sein, von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gedanken des Friedens denkt. Und das Problem des Menschen war, und das beschreibt die Bibel, der Mensch hat es verloren, diese Ebenbildlichkeit, weil es sich vom lebendigen Gott abgewandt hat. Und die Bibel spricht darüber, das ist der Sündenfall. Und dann musste der Mensch aus der Gegenwart Gottes weg. Und dann hat die Herde des Lebens begonnen. Also der Mensch hat die Ebenbildlichkeit Gottes verloren. Diese Fähigkeit, ein sinnvolles Leben zu leben, können wir so sagen. Beziehungsweise das Leben so zu leben, wie sich's Gott ausgedacht hat. Und die Religionen in dieser Welt und selbst der Humanismus in dieser Welt und der Sozialismus und der Kommunismus in dieser Welt, ihr Lieben, sind alle ein verkrampfter Versuch, so ein kleiner Abklatsch von diesem Bild Gottes. Gerechtigkeit, Gleichheit und was weiß ich alles. Aber das können wir nicht leben, wenn es nicht da ist. Das ist oft ein verkrampfter Versuch, da muss ich in die Kaderschmiede, da muss ich in die Schule, da muss ich ein paar Bücher drüber lesen, damit ich weiß, was ich zu vertreten habe. Aber hier geht es um Leben. Und es war eins drin in den ersten Menschen und es ging verloren. Und deswegen schreibt später der Apostel Paulus im Römerbrief und schreibt darüber und sagt, dass wir Menschen, wir waren unfähig, den Willen Gottes zu tun. Menschen sind unfähig. Er sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kraftlos, dieses Wort wird auch übersetzt mit unfähig, den Willen Gottes zu tun. Also Jesus Christus kam in die Welt, um uns was zurückzugeben, was wir Menschen verloren haben. Seit dem Sündenfall. Diese enge Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Er, durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha, wird uns der Zugang wieder zu dieser Welt bereitet, in der einst Adam und Eva lebten. Zu dieser Welt Gottes, zu seiner Welt, zu seinen Gedanken. Plötzlich müssen wir nicht herumforschen, was denkt jetzt Gott bloß und was würde er denken, was würde Gott denn machen, wenn es Gott gäbe, oder wir müssen da nicht im Nebel herumstochern, so wie es oft geschieht in dieser Welt, ihr Lieben, sondern plötzlich darf ich durch die Verbindung, die geschieht durch Jesus Christus, plötzlich wieder denken, wie Gott denkt. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Wir haben die Gießkanne vorhin gesehen über den Leben von der Naomi und eigentlich ist es ein Bild für unser aller Leben. So möchte uns Gott benutzen, er möchte uns als ein Gefäß benutzen, das er füllen möchte mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Wesen, mit seinem Frieden, mit seiner Weisheit, mit seiner Erkenntnis. Das will er uns schenken, das müssen wir nicht erkämpfen, sondern das will er uns schenken. Das können wir uns auch nicht anlesen. Das können wir uns nur schenken lassen. Und es möchte uns schenken, allen den Menschen, die das erkannt haben, ich bin getrennt von Gott. Das ist die Misere der Menschheit, ihr Lieben. Das ist die Misere derer, die verzweifelt nach dem Sinn ihres Lebens suchen. Verzweifelt nach dem Warum suchen. Es ist die Misere der Menschen. Und durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat Gott uns was geschenkt, den Weg zurück zu ihm. Für die Menschen, die das annehmen und merken, das stimmt, ich bin getrennt von dem, der eigentlich den Sinn meines Lebens ausmacht. Und ich soll mich beschenken lassen. Gestern Abend sagte jemand, Heinz, wie sieht es eigentlich genauer aus? Was geschieht da eigentlich? Der Herr Jesus sagt es in einem Vers in Johannes Evangelium und spricht, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, da spricht er zu seinem Vater, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das heißt, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, das Wesen Gottes, in unser Leben hineinkommt, wenn wir denn seinen Tod am Kreuz von Golgatha annehmen. Dann hört diese wilde Suche nach einem Sinn auf, ihr Lieben. Plötzlich darf ich wissen, das ist der Sinn meines Lebens, dass Gott Platz nimmt in mir. Johann Scheffler, ein Theologe, sagte über Weihnachten, und wenn Jesus Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren worden wäre, aber nicht einmal in dir, so wärst du auf ewig verloren. Und wenn Jesus Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren worden wäre, aber nicht in dir, so wärst du auf ewig verloren. Da wird auf ewig das Leben sinnlos bleiben. Weil du geschaffen wurdest, genauso wie ich geschaffen wurde, um letztendlich ein Träger der Ebenbildlichkeit Gottes zu sein. Letztendlich, wenn man so will, dass wir die Hände und Füße und den Mund Gottes sind, dass er benutzen kann und sein Wesen diese Welt kundtun kann. In den verschiedenen Ausformungen. Seine Herrlichkeit, das heißt, sein ganzes Wesen. Dafür ist unser Leben da, ihr Lieben. Dafür sind die Blumen da, damit was Schönes draus entsteht. Und wenn sie verblüht sind, werden sie weggeworfen. Weil wir sagen, sinnlos, warum sollen wir die noch rumstehen lassen? Und so ist das Leben manchmal. Aber Gott will nicht, dass das Leben so endet. Sinnlos, was sollen wir es noch rumstehen lassen? Pff, weg damit. Das dient gar nichts mehr. So wie das Leben dieser Frau im Rollstuhl dient doch zu nichts mehr. Hat es auch schon gegeben in Deutschland. Und es gibt es in anderen Ländern dieser Welt auch, dass so gedacht wird, ihr Lieben. Aber Gott sagt zu der Frau, nee, das dient mir, dieses Leben. Nicht in der Art und Weise, wie es uns Menschen dient, wie wir sagen, das macht Sinn, sondern so, wie ich das will. Und es kommt durch das Wesen von Jesus Christus in unser Leben. Das heißt, durch Jesus Christus kommt eigentlich unsere Urbestimmung zurück. Kommt diese Ebenbildlichkeit Gottes zurück in unser Leben. Und das dauert dann ein bisschen, ihr Lieben, bis sich das dann in die Praxis umsetzt manchmal. Weil das, die alten Gewohnheiten, die lassen sich gar nicht so einfach ablegen. Aber je mehr, wie die Naomi das auch sagte, je mehr ich einfach sage, morgens, Jesus, nimm mein Leben und mach aus diesem Leben was. Mach was. Desto mehr werden wir erleben, dass Jesus was draus macht. Desto mehr werden wir auch Erfüllung finden im Leben. Das ist wirklich so, ihr Lieben. Das ist nicht leere Phrasen. Desto mehr finden wir Erfüllung. Je mehr unser Leben wirklich dazu gebraucht wird, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Damit es die Ebenbildlichkeit Gottes trägt. Das Wesen von Jesus Christus, diese Welt offenbart, in Wort und Tat, desto mehr erfahren wir Erfüllung, Befriedigung. Desto mehr wissen wir uns auch gehalten. Das heißt, durch Jesus Christus kommt Erleuchtung. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wir haben die Erleuchtung in Jesus Christus. Viele Menschen suchen Erleuchtung in dieser Welt. Der Apostel Paulus wird sagen, hört auf zu suchen, Leute. Geht zu Jesus, zum Mann am Kreuz. Er ist das Licht und er gibt dir Licht, deine Seele. Er macht dir die Augen auf für den lebendigen Gott. Er macht dir die Augen auf für den Wert deines eigenen Lebens. Er macht dir die Augen auf für den Wert des Lebens des anderen. Und plötzlich merken wir nicht, wir geben Dingen den Sinn, sondern wir entdecken plötzlich den Sinn fürs Leben. Nicht wir Menschen geben den Lebenssinn, ihr Lieben, sondern wir entdecken plötzlich den Sinn fürs Leben. Wir entdecken den Sinn für Arbeit. Wir entdecken den Sinn für Freude. Und wir entdecken, dass selbst im Leid Sinn ist. Wenn mein Leben in die Verbindung zurückkommt, in die Verbindung zum Schöpfer. Und plötzlich macht es Sinn. Und da sprach ich heute Nachmittag drüber. Plötzlich machen auch Tränen Sinn, ihr Lieben, die vorher sinnlos waren. Sinnlos. Plötzlich machen die Sinn. Plötzlich weiß ich das. Obwohl sie immer noch nicht schön sind, die Tränen. Aber ich weiß, es macht Sinn. Weil es nicht irgendwo verloren geht in den luftleeren Raum, sondern es liegt in der Hand des lebendigen Gottes. Mein Leben, auch meine Tränen, auch mein Leid. Und er kann dieses bisschen Leben hier auf diesem Planeten, wie lange das auch immer dauern mag, dazu benutzen, um seine Herrlichkeit, um seinen Wesen Ausdruck zu geben. Selbst auf dem Sterbebett. Und dann möchte ich morgen Abend ein bisschen drüber sprechen. Und dann macht unser Leben Sinn. Dann hat es uns eine Erfüllung gefunden in dieser Welt, ihr Lieben. Und wenn, und ansonsten bleibt es wirklich sinnlos. Und es sind so viele Leben. So viel guter Einsatz. So viel sinnlos. Und Menschen ziehen sich resigniert zurück, enttäuscht, ausgebrannt, wie der Salomo schrieb. So alles sinnlos, haschen nach Wind. Und wenn mein Leben in der Hand des Schöpfers wieder liegt, durch Jesus Christus, dann weiß selbst so ein Mensch, der so geschlagen ist vom Leben, und so betituliere ich es einfach mal, selbst so ein Mensch weiß, es ist nicht sinnlos. Gott gebraucht es. Ich wünschte mir ein anderes Leben. Das ist nichts Schlimmes. Aber ich weiß, dass das Leben, das unveränderbar ist, dass es jetzt in der Hand dessen liegt, der was draus machen kann. Der lebendige Gott. Lasst uns Menschen machen. Sie sollen uns gleich sein. Das ist der Ursinn unseres Lebens, ihr Lieben. Nicht das Hetzen und Rennen nach irgendwas. Und das hat der Mensch verloren seit dem Sündenfall. Und der Mensch, der die Versöhnung durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha im Glauben annimmt, der Mensch bekommt es zurück, was er verloren hat.
ein Sinn des Lebens, ein Wohnort zu sein für den Geist Gottes, der die Wesenszüge von Jesus Christus in unserem Leben zur Blüte bringt, zur Ausformung bringt und unser Leben zu dem gebraucht, wozu es geschaffen wurde. Dass unser Leben im Willen Gottes gelebt wird, in den Zielen Gottes gelebt wird und dass unsere Kraft zur Verherrlichung Gottes genutzt wird. All die Fähigkeiten, die wir haben, das ist der Sinn unseres Lebens. Dass wie bei der Blume, dass man plötzlich sieht, da ist was Schönes. Das kann man gar nicht erklären. Die Blume sieht es ja auch nicht. Aber wir sehen es. Und so soll unser Leben sein, ihr Lieben. Das wird es durch Jesus Christus, dass Menschen plötzlich die Schönheit von Jesus in uns sehen. Wir sehen das gar nicht, wie die Naomi das auch sagte. Aber andere sehen es plötzlich. Die sehen, da ist was. Das kann man nicht erklären. Ich wünschte mir, ich hätte das. Das scheint Sinn zu machen. Da ist Liebe, wo normalerweise Hass herrschen müsste. Vergebung, wo nur Zorn sein müsste. Eine helfende Hand, wo eigentlich nur eine niederschlagende Hand sein müsste. Ermutigung, wo eigentlich nur Entmutigung herrscht. Licht, wo eigentlich nur Finsternis ist. Da ist was. Ströme des lebendigen Wassers. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt. Nicht nur wer über mich redet, sondern wer mir vertraut. Und dazu möchte man auch heute Abend einladen, ihr Lieben. Dass Menschen zurückkommen dürfen zu ihrer Urbestimmung. Und auch dann dort drin sehen dürfen, in ihrer Urbestimmung eben ein Wohnort Gottes zu sein. Bewohnt durch den Geist Gottes. Durch die Ebenbildlichkeit Gottes. Durch Jesus Christus selbst, durch seinen Heiligen Geist. Zu dem wieder geführt werden, ihre Bestimmung zugeführt werden. Damit das Wesen Gottes sichtbar wird, zum Ausdruck kommt in unserem Leben, durch unser Leben. Das Wesen von Jesus Christus. Er hat sich das was kosten lassen. Er sagt nicht, ihr müsst versuchen, den Weg irgendwie zurückzufinden. Ich habe mich aufgemacht zu euch. Und das Zeichen dafür, für die ewige Liebe Gottes, ihr Lieben, steht hier. Das ist das Zeichen für die ewige Liebe Gottes, das Kreuz. Da habe ich mich aufgemacht zu dir, um dir den Weg zurück zu bahnen, zurück zu deiner Urbestimmung. Und jeder, der mich im Glauben aufnimmt, sagt der Herr Jesus Christus, der hat das Recht, ein Gottes Kind genannt zu werden. Denen, die an meinen Namen glauben. Und es möchte uns schenken. Und ich hoffe, dass es auch für diejenigen heute Abend, ich möchte Friedemann raufbitten, er wird ein bisschen kurz auf dem Klavier noch was begleiten, aber ich hoffe, dass es auch für diejenigen heute Abend ein Stück Ermutigung ist, ihr Lieben, die eben mit Jesus unterwegs sind, die eben da drin sind, gerade in Leid und in Tränen und in Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Sinnlosigkeit und plötzlich sehen dürfen, das ist ja alles in der Hand Gottes. Das ist ja nicht, dass mein bisschen Leben in der Hand Gottes ist und die Sinnlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit und die Tränen nicht. Nein, das ist auch in seiner Hand. Und heute Abend möchte ich euch auch Mut machen zu sagen, Herr Jesus, nimm's doch dann wirklich und lass mich das erfahren, dass du es wirklich in der Hand hast. Lass mich es erfahren. Und wie diejenigen, die unter uns sind, die eben schon lange so dahinleben mit Jesus, zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir die Augen aufgemacht hast und mir erkennen lässt, um was es eigentlich wirklich geht. Du willst mich ja benutzen. Ich habe dich immer benutzt als Freuden- und als Gebetserfüller, aber ich stelle fest, du willst ja mich benutzen. Als ein Träger deiner Herrlichkeit, deiner Schönheit, deiner Freundlichkeit, deiner Macht, deiner Wahrheit. Benutz mich. Benutz mein Leben, Herr Jesus. Und diejenigen unter uns, die eben sagen, nee, das kann nicht der Herr Jesus, weil er mein Leben gar nicht hat. Für die soll das Gebet auch sein, das wir einblenden möchten, das ich kurz erklären will. Und das kann man so beten, dieses Gebet. Wir möchten kurze Zeit der Stille haben, dass ihr das ein bisschen reflektieren könnt. Eben. Und dann möchte ich das Gebet gerne mit euch beten. Einfach laut und euch einladen, mitzubeten, wo es darum geht, dass ich das wahrnehme und annehme auch, dass der Herr Jesus in mein Leben kommt und mit diesem Leben jetzt endlich mal zu dem Ziel kommt, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Nämlich, dass es nicht für mich selbst gebraucht wird, sondern dass es gebraucht wird, dass es ein Wohnort ist für einen lebendigen, heiligen Gott, damit er was draus macht aus diesem Leben, das seinen Sinn zuführt, das ewigen Sinn und ewigen Wert hat. Und so kann das aussehen, so wie es hier steht. Und während der Friedemann auf dem Klavier spielt, möchte man einfach diese Zeit haben, dass jeder das Gebet lesen kann, das mal reflektiert und es auf sich auch wirken lässt. Und auch mit der Frage, Herr, Gott, was willst du mir eigentlich sagen mit dem jetzt allen? Und wir dann die Chance haben, dann nach dem Klavier das mit einfach bejahend mitzubeten, dieses Gebet. So möchte ich dann diesen Abend auch beschließen und noch kurz ein paar Ansagen machen. Haben wir jetzt diese Zeit einfach, um das ein bisschen zu reflektieren. Möchte mal beten miteinander und ich möchte einfach einladen, groß und klein, das Gebet einfach mitzusprechen. Wir haben das Gebet dann, im Anschluss hängt es hier vorne auf so kleinen Karten, hier am Kreuz. Und wer sagt, das habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich bejahend mitgebetet. Und heute Abend durfte ich es verstehen, um was es wirklich geht in meinem Leben. Und ich durfte verstehen, um was es in dem Gebet geht. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast und am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass ich mit all meinem Versagen, mit all meiner Schuld zu dir kommen darf. Mit all meinem Haschen nach irgendwas, dass ich um Vergebung bitten darf. Und ich danke dir, dass du durch deinen Tod mich von meiner Sünde und Gott und anderem gegenüber reinigst. Und ich möchte dir als meinen persönlichen Herrn und Retter nachfolgen. Dass ich das gar nicht aus meiner eigenen Kraft muss, sondern dass Jesus mir die Kraft gibt, ihm nachzufolgen, indem ich ein Wohnort werde des lebendigen Gottes. Das steht auf diesen Zetteln hier vorne, ihr Lieben, da könnt ihr nach vorne kommen und so ein Gebet nehmen. Derjenige sagt, das habe ich dann bewusst das erste Mal mitgebetet. Wir möchten auch hier vorne stehen, Friedemann und ich, und werden noch andere da sein, um euch zu helfen, wenn ihr Gespräche möchtet. Wollen wir gerne mit euch sprechen, wenn jemand sagt, ich möchte gern, dass jemand mit mir betet, wollen wir auch gerne mit euch beten. Die Telefonnummer, wie gesagt, die Zettel liegen aus und da kann mich auch jemand unterm Tag anrufen und bin gern bereit, einfach, dass wir Gespräch führen, uns Zeit miteinander nehmen. Für mich hat es gedauert, bis ich 24 Jahre alt war, damit ich das verstehen durfte, um was es eigentlich wirklich geht im Leben. Und Gott hat Zeit, ihr Lieben. Aber wenn er spricht, dann dürfen wir es einfach bejahen und dankbar annehmen. Wenn wir merken, er spricht zu mir, dann darf ich sagen, dann rede zu mir und ich will dir antworten. Und wir dürfen als Menschen nach Hause gehen, wie es die Bibel sagt, die fröhlich ihres Weges ziehen, weil ich mich als Geliebter von Gott weiß und jetzt bewohnt durch den Heiligen Geist in diese Welt hineingehen darf. Möchten wir dieses Gebet miteinander sprechen, und ich bitte uns alle dazu aufzustehen, ich stehe ja schon, und dass all die anderen, die können aufstehen, bitte, und möchte euch ermutigen, das einfach mit laut zu beten. Ich schließe dann das Gebet und möchte dann noch um Segen sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast und am Kreuz für mich gestorben bist. Ich komme zu dir mit all meinem Versagen und mit all meiner Schuld und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich durch deinen Tod von meiner Sünde Gott und den anderen gegenüber reinigst. Ich möchte dir als meinem persönlichen Herrn und Retter nachfolgen. Danke, dass ich dir auf ewig angehöre und jetzt Gottes Kind bin. Danke, dass du in mir lebst. Amen. Und so möchten wir einladen nochmal für morgen herzlichst, wo es dann darum geht, nicht mehr begraben in meine Welt, auch um diese Frage des Todes, das was uns manchmal so plagt auch. Und ladet noch ein, und der Herr Jesus möchte uns wirklich beschenken. Und das ist mein persönliches Wort, ihr Lieben. Es wäre schade, wenn jemand nach Hause gehen muss, ohne den Mut zu fassen zu können, zu sagen, ich konnte es jetzt nicht beten, das Gebet, aber ich habe da noch Fragen. Und die wollte ich gerne noch loswerden, die Fragen. Das wollte ich gerne noch. Und das dürft ihr. Das ist so wichtig. Der lebendige Gott hat Zeit. Und er benutzt einfach uns dazu, um das zu zeigen, ich habe Zeit. Und ich will dir zuhören. Und du kannst einfach reden. Du bekommst keine billige Antwort. Das möchten wir auch nicht. Und wir wollen euch herzlich einladen dazu. Und so segne und behüte uns der allmächtige dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Treu ist der, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.